Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Paulus Müller hier. Hallo. Mein Gast heute hat 13 Jahre lang auf der Straße gelebt, davon einige Jahre als Jugendliche. Sie war drogenabhängig und hat ihren Weg aus der Sucht gefunden und in ein Leben mit Wohnung. Sie hat ihre Erfahrungen in einem Buch festgehalten und engagiert sich für die Sichtbarkeit von Wohnungs- und Obdachlosen in unserer Gesellschaft. Sie bietet zum Beispiel Stadtführungen zum Thema an, geht in Schulklassen, hält Vorträge und vieles, vieles mehr. Janita Maja Juvonen, herzlich willkommen zu den Zwischentönen.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir zeichnen dieses Gespräch Mitte Dezember in einem Hörfunkstudio in Essen auf, also noch in der Adventszeit mittendrin, die Weihnachtsmärkte sind noch auf. Traditionell ist das ja genau so die Zeit der Nächstenliebe und eben auch die Zeit, wo dann etwas mehr auf Obdachlosigkeit geschaut wird, genau. Auf Obdachlose. Freut Sie das oder nervt Sie das eher?
Mich nervt es und es macht mich irgendwie jedes Jahr wütender. Es ist jetzt nicht gegen die Menschen gerichtet, die eben halt dann irgendwie aktiv werden, aber ich erinnere mich noch genau daran, wie das zu meiner Zeit war. Mitte November fing es an, dann Dezember, da wurde man überschüttet mit Weihnachtskeksen. Ich esse bis heute keine mehr. Und vor Weihnachten war diese Nächstenliebe dann schon vorbei und ich habe das als Absturz wahrgenommen. Zuerst wird man eben halt sehr wahrgenommen und dann auf einmal begegnet einem wieder die gesellschaftliche Kälte und das fand ich sehr schwer. Und ich selber jetzt als Aktivistin bin natürlich auch für Veränderungen und jedes Jahr mehr Weihnachtskekse verteilen, mehr Suppen verteilen, mehr Schlafsäcke verteilen, verändert leider nichts.
Also das ist dann tatsächlich das, was passiert. Ja. Also man bekommt als jemand, der die auf der Straße lebt, eben Plätzchen über Plätzchen.
Genau, erreicht. Genau.
Was bräuchte man denn eher?
Also jetzt kann ich natürlich sagen, eine Wohnung. das bräuchte man eher. Ich glaube, es braucht mehr den Druck bei der Politik. Ich sage öfters, wenn Menschen mich fragen, was können sie denn machen? Dass sie ihre Abgeordneten, ihre Bürgermeister anschreiben sollen, dass sie den Druck erhöhen sollen, dass eben halt wirklich auch langfristige Lösungen und Lösungen mit den Menschen auf der Straße und in Wohnungslosigkeit gefunden werden. Und Menschen ohne Wohnung dürfen zwar wählen, haben aber nicht wirklich eine Stimme. Ob die jetzt die Partei wählen oder nicht, ist der Partei ziemlich egal. Menschen mit Wohnung haben eine lautere Stimme, die werden ernster genommen. Und so kann man den Druck auf die Politik erhöhen, auch zum Beispiel endlich mehr Sozialwohnungsbau voranzutreiben.
Wir werden gleich noch auf jeden Fall darüber reden, was die Politik machen kann, welche Hausaufgaben sie mitgeben würden zum Beispiel. Ich würde aber gerne nochmal am Anfang jetzt ein paar Begriffe klarkriegen, weil wir sprechen von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Können Sie das kurz erklären?
Alle Menschen, die obdachlos sind, sind auch wohnungslos. Wohnungslosigkeit bedeutet, dass Menschen über keinen eigenen Mietvertrag verfügen. Es ist auch immer wieder erschreckend, dass Menschen das gar nicht wissen, dass sie als wohnungslos gelten, dass sie zum Beispiel bei Freunden oder Familie auf dem Sofa schlafen. Obdachlos ist eben halt dann der kleinere Teil, der wirklich auf der Straße schläft und nicht in Notunterkünfte oder Notschlafstellen geht.
Und zu den Wohnungslosen zählen aber auch Geflüchtete, die in Unterkünften untergebracht sind, jedenfalls bei den Statistiken des Statistischen Bundesamtes. Mhm. Ne, da sind 620.000 Wohnungslose gezählt. Mhm. Wenn man sich dann anschaut, wie viele Menschen auf der Straße leben, das ist ja ganz schwer auch zu ermitteln, dann gehen Schätzungen so von 50.000 aus.
Das ist immer ziemlich schwierig zu sagen. Also in Berlin gab es zum Beispiel eine Zählung und das ist auch total schwierig, diese Zahlen dann wirklich als ernst darzustellen, weil nur in einem bestimmten Bereich gezählt wurde. Dann, wenn jemand gefragt wird, bist du obdachlos? Wenn der Nein sagt, dann wird da eben halt nicht gezählt. Und was ich als sehr problematisch ansehe, das ist, Frauen und queere Menschen werden nicht sichtbar, weil Frauen würden niemals irgendwie ankommen und sagen, ja, ich bin obdachlos. Oder ne? Das ist ein sehr, sehr kleiner Teil.
Weil das sofort mit Gefahren?
Genau, ja.
Verbunden ist.
Ja, und weil Frauen sich in der Wohnungslosigkeit eher versteckt halten.
Das ist auch eine viel geringere Zahl, also weniger sichtbar, aber es gibt eben auch weniger Frauen, nämlich ein Viertel der Obdachlosen sind auch wieder Schätzungen, Frauen. Woran liegt das, dass das weniger sind?
Die Zahl der Frauen steigt an. In Obdachlosigkeit ist es weniger, weil eben halt viele Frauen dann irgendwie bei Wohnungsfreiern in der Wohnung schlafen oder noch irgendwo unterkommen. Das bedeutet aber nicht, dass sie es besser haben, sondern das hat viel mit sexueller Gewalt zu tun.
Im Gegenteil,
genau,
ja. Immer wieder ist ja zu hören, hier in Deutschland müsste niemand auf der Straße leben. Ja, weil es gibt ja genug Notunterkünfte, Notschlafstellen und so weiter und so fort.
Ja. Meine Gegenfrage ist heute mittlerweile einfach, warum tun es dann immer mehr gerne freiwillig? Was ist denn jetzt so schön daran, bei -2 Grad draußen zu schlafen in Deutschland? Also, oder bei 35 Grad draußen zu schlafen? Und da bekomme ich nie eine Antwort drauf, weil die Leute sich meistens mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt haben. Ich erzähle immer eine Sache, um das mal zu verdeutlichen. Ich bin ja unter meiner Brücke angezündet worden und bin genau 3-mal in einer Notschlafstelle gewesen. Und wenn ein Mensch, der angezündet wurde, danach immer noch nicht in eine Notschlafstelle geht, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob die Notschlafstellen das Problem sind und nicht die Menschen, die draußen schlafen. Notschlafstellen, da gibt man seine Stimme ab, wenn man da reingeht. Also man ist nicht mehr selbstbestimmt, was schon ein großes Problem ist. Dann ist es viel mit Gewalt verbunden. Wenn man viele prekär lebende Menschen auf einen engen Raum tut, dann ist klar, dass das jetzt nicht friedlich irgendwie abgeht. Dann hat es immer wieder mit Diebstahl zu tun oder viele Notschlafstellen, da kann man den Hund nicht mitnehmen. Oder bei Frauen fehlen auch einfach Notschlafstellen. Und in größeren Städten wie Hamburg und Berlin und so sind die Notschlafstellen auch mittlerweile voll.
Das heißt, dieses romantisierende Bild der Person, die freiwillig auf der Straße lebt, sich sozusagen freigemacht hat von der Gesellschaft, das ist Quatsch.
Ja, also die Städte, die sprechen auch gerne von freiwilliger Obdachlosigkeit, wenn Menschen nicht in Notschlafstellen gehen. Ich finde das sehr manipulativ, dieses Wort, weil die Gesellschaft gar nicht weiß, wie die Stadt das eigentlich meint. Also dass nicht jemand seine Wohnung gekündigt hat und gesagt hat, juhu, ich bin jetzt frei. Wir haben natürlich jetzt durch Instagram so ein bisschen das Bild, Leute reisen einfach mit ihrem Van durch die Gegend. Das ist jetzt mit Obdachlosigkeit nicht gemeint. Und spätestens, wenn man nicht mehr aus dieser Situation zurück kann, ist da nichts mehr freiwillig dran. Und wenn man auf der Straße sitzt, im Sommer wie im Winter, und Sommer ist keine bessere Jahreszeit als Winter, und jederzeit angegriffen werden kann, dann hat das nichts mit Freiheit zu tun. Und wenn man auch nirgendwo reingehen kann, zum Beispiel, wenn man auf Toilette muss, einfach in ein Café, das hat nichts mit Freiheit zu tun.
Haben Sie denn während Ihrer Zeit auf der Straße Menschen kennengelernt, wo Sie sagen würden, die haben das freiwillig gemacht? Oder ist das wirklich einfach komplette falsche Idee, die da Menschen haben?
Also ich habe persönlich niemanden kennengelernt, der freiwillig auf der Straße gelebt hat. Ich kenne allerdings, auch bei mir selber war das meine Zeit lang, dass ich diesen Satz gesagt habe, weil Passanten zu mir gekommen sind und mich einfach mal belehren wollten, dass ich ja gar nicht auf der Straße leben muss. Und das hat mich so genervt, also nicht unbedingt genervt, sondern es hat mir immer...
Also die wollten Ihnen sagen, hier gibt es doch eine Notschlafstelle oder...
Nee, sondern einfach, dass sie eben halt diesen Satz gesagt haben, in Deutschland muss keiner obdachlos sein. Und ich kam mir dann immer ziemlich dumm vor, wie so ein Verlierer, weil ich stand ja auf der Straße und war ja obdachlos. Also bin ich ja das Problem gewesen. Um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich irgendwann mal einfach eine Weile gesagt, ich bin freiwillig obdachlos, damit die Leute nicht fragen. Auch dieses nach der Geschichte fragen, zu den Leuten gehen und sagen, ja, warum lebst du auf der Straße, das ist übergriffig. Lass das bleiben, Leute.
Der erste Song, den Sie uns mitgebracht haben, kommt von der finnischen Band Apulanta.
Ja.
Und sowieso, das kann ich jetzt schon mal verraten, gibt es fast nur finnische Musik, denn Janita Juvonen hat finnische Wurzeln. Apulanta ist eine der erfolgreichsten Bands in Finnland. Und ich traue mich gar nicht so richtig, den Titel auszusprechen, aber ich versuche es mal. Neudan Metsästä. Teja?
Ja, fast richtig. Ja.
Wie wäre es ganz richtig?
Neuan Metsästä. Ist also ein bisschen schneller.
Warum haben Sie den Titel ausgewählt?
Weil ich schon alleine beim Wort Apulanta anfange zu strahlen. Ich habe sie dieses Jahr wirklich live gesehen. Und da gab es das Lied und es hat mich irgendwie voll berührt.
Dann hören wir mal Apulanta. Musik der finnischen Band Apulanta in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Gewünscht von meinem Gast heute, Janita Juvonen. Ich habe es gerade schon angesprochen, Sie haben finnische Wurzeln, deswegen gibt es viel finnische Musik. Um was ging es da in dem Song, den wir gehört haben?
Ich lese mal einen ganz kleinen Teil daraus vor. Salzame Steine in meinem Magen, namenlose Angst am Boden, wie etwas in diesem Film. So wächst es in mir. Ja, natürlich muss ich fliegen. Sollte nicht stillstehen bleiben. Wer Angst hat, wird nicht gewinnen. Und das erinnert mich sehr daran, wo ich früher Angst hatte. Und also zum Beispiel vor Momenten laut zu werden, wenn mir Unrecht getan wurde. Und Menschen ohne Wohnung wird oft Unrecht getan. Sie haben aber keine Lobby irgendwie, dass da jemand einspringt, sondern es wird eher gesagt, du lügst oder du wirst dann ausgeschlossen. Das ist eben halt... Ich musste erst wieder lernen, dass ich auch mein Recht durchsetzen darf. Und ich bin der Meinung, dass Menschen, armutsbetroffene Menschen und obdachlose, wohnungslose Menschen erst recht Ansprüche stellen sollten.
Sie haben gerade mitgesungen bei dem Lied und man merkte, es macht Ihnen einfach unglaublich Spaß. Ja. Sie haben gelächelt. Welche Rolle spielt Finnland in Ihrem Leben? Was macht Finnland mit Ihnen?
Also eine ganz große Rolle ist Finnland natürlich durch meine Wurzeln, durch meine Mama. Aber es hat sich die letzten Jahre, also meine Mutter ist verstorben, aber die letzten Jahre ist es zu meinem Finnland geworden. Und Apulanta ist so die Band, die mir irgendwie dabei geholfen hat. Apulanta ist immer in meinem Leben gewesen, wenn ich schwere Sachen entscheiden musste. Ja, und es ist einfach meine... Also auf Finnisch heißt es Suosikki Bandy, also meine Lieblingsband. Und ich finde diese hier einfach ganz toll.
Frau Juvonen, Sie sind adoptiert worden. Mhm. Das skizzieren Sie auch in Ihrem Buch Die Anderen, weil Ihre Mutter sich damals nicht um Sie kümmern konnte. Sie sind dann als Jugendliche auf der Straße gelandet. Und eine Frage, die Sie immer gestellt bekommen, und das haben Sie gerade auch schon mal angesprochen, ist die nach dem Warum. Und Sie sagen... Diese Frage mögen Sie überhaupt nicht. Warum?
Genau. Also ich mag die Frage nicht, wie bist du auf der Straße gelandet? Also ganz am Anfang haben mir JournalistInnen immer 4 Fragen gestellt. Wie bist du auf der Straße gelandet? Wie bist du runtergekommen? Was war das Schlimmste und was war das Schönste? Also erstmal das Schönste, ich weiß nicht. Das Schlimmste, da spreche ich natürlich nicht drüber. Und ich habe gemerkt, dass Obdachlosigkeit sehr oft nur Einzelschicksale zeigt. Und besonders Einzelschicksale, die sichtbar sind. Und das sind oft so Menschen wie ich, die zum Beispiel Drogengebrauchend waren oder die eine besondere Geschichte haben. Die Menschen, die ein, in Anführungsstrichen, stinknormales Leben hatten und dann durch andere Gründe die Wohnung verloren haben, wie zum Beispiel Eigenbedarfskündigung oder so, die reden da nicht drüber. Und wenn ich dann erzähle, wie ich auf der Straße gelandet bin, dann kommt bei vielen Menschen der Gedanke, ach ja, das ist ja eine Ausnahme. Ach, das ist ja, ne, ist ja schon alleine ein Adoptivkind, ist ja schon eine Ausnahme. Und es ist keine Ausnahme mehr, in Deutschland auf der Straße zu landen oder wohnungslos zu werden. Also das ist schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da braucht man kein besonderer Fall sein.
Und also Sie meinen, das kann wirklich jeden und jede treffen?
Jedem und jede würde ich nicht sagen. Dominic Blow aus Hamburg, ein ehemaliger obdachloser Mann, hat mal gesagt, ich weiß ja nicht, welchen Politiker er eingesetzt hat. Ich sage jetzt einfach mal, Herr Scholz wird eher nicht obdachlos. Mhm. Deswegen jeder und jede, aber doch ein großer Teil, der denkt, er wäre sicher und hätte die Kontrolle über sein Leben. Ja.
Sie haben jetzt schon einen Grund angesprochen wie Eigenbedarfskündigung. Was sind denn noch für Gründe, die Ihnen begegnet sind, auch als Sie eben selber auf der Straße gelebt haben?
Also bei Frauen ganz oft, dass Frauen in einer Ehe waren und nicht mit im Mietvertrag waren. Also das konnte dann passieren, dass der Mann gestorben ist, die Frau eben hat aus der Wohnung raus muss oder der Mann sich getrennt hat und die Frau dann ohne dastand. Bei Frauen ist es auch oft gewalttätige Beziehungen, weil leider haben wir nicht genug Plätze im Frauenhaus. Da müssen sich die Frauen entscheiden, entweder werde ich wohnungslos oder ich gehe zurück zu dem Gewalttätigen. Und ansonsten gibt es eben halt Mietschulden natürlich, das ist auch ein Teil. Aber es gibt auch immer mehr, die aus der Jugendhilfe raus wohnungslos werden.
Also das heißt, Jugendliche, die in staatlicher Obhut sind, genau, zum Beispiel in Pflegefamilien, genau, in Einrichtungen wie Heimen und so weiter und so fort, ja, und die dann, wenn sie 18 sind, ja eben erwachsen sind und dann nicht mehr in diese Jugendhilfe, ja, reinfallen. Ja. Ne?
Eigentlich ist diese Jugendhilfe bis 21, aber das ist eben halt so ein bisschen schwammig und dann fallen nicht selten einige da raus. Und ich habe immer wieder gemerkt, ich habe Menschen kennengelernt, die mit 35 obdachlos geworden sind, was schlimm genug ist. Aber wenn man mit 14, 15 obdachlos wird, dann ist es eigentlich, also jetzt aus meiner Erfahrung raus, nicht mehr möglich, wirklich in der Gesellschaft aufgewachsen zu sein. Also dieses Zurück in die Gesellschaft kommen funktioniert zu einem gewissen Teil, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem immer außerhalb der Gesellschaft.
Weil diese Erfahrungen so früh gemacht worden sind, oder?
Ja. Das prägt ja sehr viel. Man ist ja in einer Lebensphase, wo man eigentlich sich gerade selber findet.
Und dazu hat man überhaupt keine Chance, genau, und weiß dann gar nicht, wie es ist, ja, in Wohnung zu sein, ja, und normale Beziehungen haben zu können und so weiter. Mhm. Wir haben die Drogensucht schon angesprochen. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass das eine Bewältigungsstrategie, mhm, ist. Was meinen Sie damit?
Ich war ein Jahr lang obdachlos und habe viele Übergriffe erlebt. Und irgendwann mal habe ich eben halt, ja, mich dazu entschlossen, stimmt jetzt nicht so ganz, aber habe einen Weg gesucht, dass es für mich erträglicher wurde.
Also betäuben,
genau,
sozusagen.
Genau, einfach, mhm, betäuben, genau. Also einfach nichts mehr merken. Drogen, egal welche, also dazu zähle ich auch Alkohol, ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, wird auch immer größer durch zum Beispiel Lachgas, was einfach frei verkäuflich an Kiosk ist.
Was Jugendliche
ist.
Genau, schon nehmen. Dann, genau, denkt man irgendwie, ach lustig, die benutzen Helium-Luftballons, genau, um ihre Stimme, genau, quäkig zu machen, aber da
sie machen ihr Gehirn irreparabel kaputt. Mhm. Und spätestens beim Brandanschlag habe ich auch gemerkt, dass mir, ich weiß, ich muss da immer vorsichtig sein, wenn ich das sage, aber dass mir das wirklich darüber hinweggeholfen hat. Dass ich das nicht so wahrgenommen habe. Also ich weiß, dass es mir passiert ist und trotzdem hat es mich zu einem Teil geschützt. Natürlich ist das Problem, dass wenn drogengebrauchende Menschen auf der Straße dann auch noch die multiplen Probleme bekommen, dass sie noch weniger eine Wohnung finden. Also das macht die ganze Sache noch schlimmer.
Und es macht doch auch, weil dann ja ganz schnell eine Sucht kommt, auch noch das Leben viel, viel anstrengender, ja, oder? Ja. Denn es geht ja dann nicht nur darum, einen Schlafplatz zu finden, sich selber zu schützen, durch den Tag zu kommen, genau, sondern es geht auch darum, den Stoff zu besorgen.
Ja, und eben halt der Körper, der baut auch irgendwann mal ab. Also ich habe zum Schluss knapp 30 Kilo gewogen und ich bin bis heute fasziniert von einem Körper, was der alles schaffen kann. Also auch diese Zurückverwandlung, aber auch eben halt, wie viel er aushält.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch die Zähne, ne? Die dann, ja, ja, auch den Alltag, da macht man sich ja sozusagen nicht so Vorstellung von, aber wenn dann die Zähne eben nicht mehr so funktionieren, dann hat, ja, das auch ganz viele Folgen natürlich.
Und wenn dann Passanten einem einen Apfel geben oder ein hartes Brötchen, dann ist das nett gemeint, aber an einem Apfel hätte ich den Rest meines Lebens gelutscht.
Sie haben diesen Brandanschlag jetzt schon zweimal angesprochen, deswegen möchte ich einfach nur, dass die Menschen, die zuhören, das verstehen. Also das war der Versuch, sie anzuzünden oder was war das?
Ich habe lange Jahre nicht darüber gesprochen und ich möchte kurz mal erklären, warum ich jetzt darüber spreche. In Dortmund ist im April eine Frau angezündet worden in der Nacht in ihrem Zelt. Und sie konnte aus diesem Zelt raus und dann haben Passanten gesagt, zum Glück ist ihr nichts passiert. Und ich weiß, die Passanten meinten diesen Satz nicht böse, aber bei mir kam so, also zum Glück ist nichts passiert, da ist ja ganz viel passiert, ne? Und ich war damals in einem Holzverschlag und habe eigentlich von draußen nur gehört, ihr müsst sterben und dann wurde die Türe angezündet. Und die hat auch so schnell, so lichterloh gebrannt, dass eben halt wirklich dann klar war, entweder ich springe da durch oder Und da sind ganz viele Sachen von meiner Aeti, also von meiner Mama, verbrannt. Und ich erinnere mich immer an diesen Weg zu dem Polizisten, der dann kam. Das ist so das, was bei der posttraumatischen Belastungsstörung dann eben halt übrig bleibt, so Fetzen von Bildern.
Das ist eine der Sachen, die dann eben doch passiert sind.
Genau, ja, genau. Und dann bin ich zu dem Polizisten gegangen und ich habe auf der Straße einen tiefschwarzen Humor entwickelt, weil anders hätte ich das nicht überlebt. Und habe zudem im Schock als allererstes gesagt, scheiße, ich habe keine Hausratversicherung. Ja. Ich finde das auch so. Die Leute, die gucken mich bei Lesungen dann manchmal an und denken sich so, darf ich jetzt lachen, darf ich nicht lachen? Mhm. Ich so, doch. Ich habe auch mal mit einem Kollegen gesagt, wir schreiben irgendwann mal ein Buch, die besten Platten Deutschlands, die da nicht über Musik gehen. Ne? Also, weil natürlich die Plätze immer Platten genannt werden. Aber ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie sehr ich unter Schock gestanden habe. Also was das auch heute mit mir macht, ich sitze hier und gegenüber von der Türe, weil ich so...
Das haben Sie als erstes gesagt, genau, ich habe diesen Platz mir ausgesucht, ja, damit die Türe immer im Blick
genau,
ist.
Genau.
Das heißt, daher sind wir ja sozusagen gekommen, die Folgen dieses Brandanschlags, der Gewalt, die Sie ja nicht nur in dieser Situation auf der Straße erlebt haben als junge Frau, die haben sozusagen dazu geführt, dass die Drogen, naja, die Folgen dieser Gewalt haben abgemildert.
Genau,
also im Prinzip
genau,
eine Form von Selbstmedikation.
Genau, genau. Und als ich eine Wohnung dann hatte, ist mir das auch relativ leicht gefallen. Also als meine Mama in Finnland gestorben ist, wollte ich zur Beerdigung fliegen und da war ich im Substitutionsprogramm, das heißt Drogenersatzstoff.
Habe ich Methadon zum Beispiel,
genau,
solche.
Ja, ich hatte Polamedon bekommen und man war aber davon abhängig. Man musste jeden Tag dahin, ich musste die Erlaubnis einholen, nach Finnland zu fliegen und die wollte man mir da nicht geben. Und dann habe ich gesagt, ich fliege dahin, ob mit oder ohne Polamedon, ist egal. Ich lasse mir den Abschied von meiner Mama nicht ein zweites Mal von Deutschland wegnehmen. Und dann bin ich auch geflogen und als ich zurückgekommen bin, war für mich klar, ich verlasse auch dieses Programm. Und ja, jetzt bin ich seit 8 Jahren, bin ich komplett drogenfrei, also auch drogenersatzstofffrei. Ich rauche seit 7 Jahren nicht mehr, Alkohol trinke ich eh nicht, also... Nach der Meinung einiger Menschen bin ich ganz langweilig geworden.
über den Weg wollen wir gleich noch sprechen, weil das ja auch ein wirklich langer Weg war, ne?
Ja.
Also den Sie da gegangen sind, um eben nicht nur aus der Wohnungslosigkeit, aus der Obdachlosigkeit herauszukommen, sondern eben dann auch clean zu werden. Als nächstes Lied hören wir natürlich einen finnischen Song wieder. Ist von der Sängerin Elinora.
Ja, richtig.
Mine Elan heißt er.
Mina Elan.
Mina Elan. Okay. Was ist das für ein Song?
Mina Elan heißt Ich lebe. Und er geht eben halt darum, dass man in seinem Leben das tun sollte, was man gerne tut, weil man lebt. Und mich erinnert dieses Lied immer daran, dass ich nicht nur überlebt habe, sondern wirklich lebe.
Bis zu den Nachrichten jetzt. Elinora mit Mina Elan.
Kuuletko äänet rumpujen, ne soittaa juuri sinulle. Tämä on päiväsi, ei kenenkään muun. Musta valkeasta joukosta poikkeat, tuntemattomalle hymysi osoitat. Se katsoo sua kuin mielenvikaista. Mut ei se haittaa mitään, koska et välitä enää. Tuntematta tuomita saa, koska kyynelesi kuivaa. Joku, joka on päättänyt tehdä niin, palauttaa sun uskon ihmeisiin. Seksi tanssiin, korvaasi kuiskaa. Muista lapsen mieli, vaikka ruumis kuihtuis pois. Musta valkeasta joukosta poikkeaa, tuntemattomille hymynsä osoittaa. Ne katsoo sitä kuin mielenvikaista. Mut ei se haittaa mitään, koska et välitä enää. Tuntematta tuomita saa, koska kyyneleesi kuivaa. Joku, joka on päättänyt. Kokeilan kepillä jäätä, antaudu ehdoitta rakastaa, sillä
Machen wir doch mal ein kleines Gedankenspiel. Erinnern Sie zu Hause sich doch mal daran, wann Sie das letzte Mal durch ein Stadtzentrum gegangen sind, egal in welcher Stadt jetzt. Und überlegen Sie mal, wie viele obdachlose Personen sind Ihnen da aufgefallen? Und viele von Ihnen werden merken, gar nicht so einfach. Denn Obdachlosigkeit wird häufig weggeschoben, ignoriert, als wollten wir sie nicht wahrhaben, wollten wir nicht wahrhaben, dass es sie gibt. Gilt übrigens nicht nur für einzelne Personen, bei denen dieser Mechanismus funktioniert, sondern das gilt auch für die Gesellschaft insgesamt, für Behörden und, und. Warum ist das so? Eine Frage, die ich gleich besprechen will mit meinem Gast. Janita Maja Juvonen. Sie kämpft für die Sichtbarkeit von Wohnungs- und Obdachlosen. Außerdem sprechen wir über Wege aus der Obdachlosigkeit, über die richtige Hilfe und vieles, vieles mehr. Ich bin Paulus Müller. Hallo.
Nyt mä naulaan tää. Suljen ympyrä, katkaisen noidan kehän. Kun saaka on valmis, ei paremmin enää voida tehdä. Eikä sadan vuoden päästä joku koittaa peräs. Kun en oo enää täällä, niin team cheater hoida tätä. Kantanut korteeni tähän kekoon, räpän tekoon. Se on nostanut muutakin kuin tän jäbän ekoon. Väli mietin loinko hirviön, josta en tiennyt mitään. Kun aloitelin kanssa kilpiön, kun tarvitsin apua Tommia. Kappa kutsu mut remmiin, sano oku kotona, tutustu jengiin. Joskus koitti joskus koskee Jaren. Ja koitti joko toi eikä joskus tee muuta koskee Jakeen. Monella tavalla mua autettiin olemaan starana. Päätin maksaa takas kaikki muita kovemmalla kamalla. Sony sekoulun jälkeen näytti todella pahalta. Aini ja Eivo tuki molemmat tavalla. Jää oli muuttunut heikos, traumat juuttunut peikos mun pään sisään. Välillä tuntuu etten näe mitään, olin yksin. Sama fiilis kuin lukio kohdalla. Äänitin nukkuen Joonaksen studio soovalla. Just kun kelasin et räppärin aveen stoppasi. Kimmon tarjos mulle Räinan alle soppari. Laati oli hylännyt liikaa, mä kiron sen suuntaan. Pitäkää lippalle ja onet ioille muuttaa. Vaattas tätä nykyä, silloin stadilma paransi mun hapenottokykyä. 08 nauhoitin Henkan kanssa hertsikassa. Luoma oli ollut kerran vasta letsikassa. Odotettiin vuoroa kiitoradalla. Tiedät, että me saatetaan nousta milloin tahansa. Hipopietin listojen kärkeen Tsekkosen avulla. Pokkasin 4 kultaa Urho Kekkosen kadulla. Löysin naisen mun viereen kun päihte penasin. Kaikki oli muuttunut, menin aivan sekasin. Olin vaan varjo entisestäni. Olin tullut hulluksi häntä etsiessäni. Sä riivun sydämeen ja päästin irti ratista. Jättäydy keikan kertaa etsin musiikin parista. Kaikki mylly oli kumma taas. Kaikki halu olla king, ei mut ukat ruudantaa.
Der finnische Rapper Cheek mit Wallot Samu. Frau Juvonen, was heißt das?
Das heißt, die Lichter gehen aus. Cheek hat da sein Abschlusskonzert gehabt und hat danach aufgehört. Seine Karriere leider beendet, ohne dass ich ihn live sehen konnte.
Er hat eine kreative Schaffenspause angekündigt, ja. Ne, habe ich gelesen, und ist daraus nie wieder zurückgekehrt.
Ja, genau. Genau.
Warum habe ich irgendwie nicht lesen können?
Das weiß ich auch nicht. Ich habe noch so ein paar Podcasts mit ihm gehört, aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es ihm sehr gut tut.
Aber Finnland war traurig.
Ja, auf jeden Fall, und ich war auch traurig.
Was macht denn dieser Song mit Ihnen und die Bedeutung?
Also erstmal dadurch, dass es eben halt das letzte Lied auf dem Abschlusskonzert war, ist es für mich schon emotional, weil ich hätte ihn gerne mal live gesehen, aber dieses, die Lichter gehen aus, ist eben halt auch sowas wie, wenn man seine Wohnung verliert, wenn man obdachlos oder wohnungslos wird, dann gehen die Lichter auch aus und man ist in Dunkelheit. Also nicht nur so von sich selber aus, sondern auch von der Gesellschaft aus ist man in Dunkelheit. Und diese Dunkelheit wieder rauszubekommen, also wieder das Positive im Leben zu sehen, wenn man da eine Wohnung bekommt, das ist sehr, sehr schwierig.
Sie haben sich ja zur Aufgabe gemacht, diese Dunkelheit sozusagen für die wohnende Bevölkerung zu lichten, indem sie eben Interviews geben, indem sie ihre Geschichte erzählen, ihr Buch geschrieben haben, aber auch Stadtführungen machen, in denen über das Leben von Obdachlosen aufgeklärt wird. Vielleicht nehmen Sie uns doch mal mit auf so eine typische Führung hier in Essen. Was wäre so eine Station, die Sie mit uns begehen würden?
In Essen wäre die erste Station, die wurde jetzt abgebaut in Essen. Das war ein Pissoir, das 6 Jahre lang an einer Stelle stand und jetzt abgebaut wurde, weil die Nutzung zu einer Ekelecke wurde, da die Notdurft, ja, die da verrichtet wurde, eben halt gezeigt hat, ein Pissoir reicht nicht. Die Menschen haben eben halt auch Stuhlgang. Und anstatt, dass die Stadt Essen jetzt sagt, wir müssen gucken, wir haben da irgendwie ein Bedürfnis nicht gesehen, was sehr offensichtlich war, ist die Stadt Essen jetzt so ein bisschen sauer und sagt, jetzt machen wir nichts mehr. Das ist die erste Anlaufstelle. Sie bleibt auch, trotz dass das Pissoir nicht mehr da ist. Dann geht es weiter an Gitter, an Bänke, die so Streben drüber haben. Also das, was man defensive Architektur heute nennt. Und der Schlusspunkt ist meine Brücke. Also ich sage immer noch meine Brücke.
Die Brücke, unter der Sie ganz lange gelebt haben.
Ja, genau.
Das zeigt ja sozusagen schon mal so die Probleme, die Obdachlose im Alltag haben, die Notdurft.
Ja.
Eine Sache, die für Wohnende selbstverständlich ist. Man hat eine Toilette immer irgendwo. Das ist eben nicht der Fall in Obdachlosigkeit.
Und bei Männern gibt es da schon Probleme. Aber bei Frauen ist es natürlich noch mal krasser, wenn sie zum Beispiel ihre Menstruation bekommen. Es gibt in Essen die nette Toilette. Also da werden Gastronomen bekommen Geld von der Stadt, um die Toiletten freizugeben für Passanten. Das Problem ist nur, dass du da als obdachloser Mensch trotzdem nicht drauf kommst.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über den Alltag reden. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass der Alltag in Obdachlosigkeit ein furchtbarer Stress ist und eine dauernde Anstrengung. Also da gehört sowas wie ein Ort finden für Toilette oder Hygiene oder sowas. Aber was macht den Alltag noch zu einem stressigen Alltag?
Also das, was ich jetzt auch im Nachhinein merke, was für mich am anstrengendsten war, das war, dass ich 24/7 Stress ausgesetzt war. Es war die ganze Zeit laut, es war die ganze Zeit Licht. Ich habe die ganze Zeit um meinen Kopf eine Alarmanlage gehabt, die darauf gefasst war, Angriffe abwehren zu können. Und diese Alarmanlage, die geht auch in Wohnungen nicht mehr aus, also zumindest nicht bei mir. Und dazu kommt dann, dass man gucken muss, wo bekomme ich meine Klamotten? Wo kann ich eben halt Hygienikartikel wechseln oder bekommen sie auch? Wo bekomme ich das zu essen? Dann, wenn ich irgendwie zum Amt gehe, dass man mit der Bahn irgendwo hinfährt und dann fahren ohne Ticket, Kontrolle kommt, dann sitzt man erstmal auf der Polizeistation. Oder die Einrichtung hat eben halt einen Betriebsausflug. Man wusste es aber vorher nicht, weil man eben halt eine Weile nicht da war. Und so ist der Tag nie irgendwie gleich. Es passieren immer Sachen, die nicht vorhersehbar sind und die das sehr anstrengend machen.
Und wenn dann dazu noch eine Sucht kommt, eine Drogensucht mit harten Drogen, dann gehört ja auch noch die Beschaffung dazu.
Genau.
Und das alles macht ja was mit Menschen. Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch so, dass Sie laut geworden sind und wütend geworden sind. Und das ist ja auch so ein Klischeebild, was viele von Obdachlosen haben. Der offenbar Betrunkene oder unter Drogen Stehende, der da rumbrüllt oder sowas. Ja. Wie kommt es denn dazu?
In meinem Buch finde ich wirklich, Wut ist besser als Angst, das beste Kapitel, muss ich wirklich sagen. Weil mir das erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich wütend geworden bin, weil ich eigentlich immer mehr Angst hatte. und diese Angst aber nicht wahrnehmen wollte oder konnte und dadurch nach außen hin laut geworden bin, weil wenn ich laut werde, dann nähert sich mir niemand mehr.
Also das heißt Angst auch vor jeder Begegnung sozusagen, die potenziell gefährlich sein
könnte. Genau. Also ich habe letztens noch zu jemandem gesagt und ich weiß, jetzt fühlen sich bestimmt einige Menschen mit Wohnungen angegriffen, aber ich habe letztens noch gesagt, so von dem Sprechen her müssten auf der Kettwiger alles tote, wohnende Menschen liegen. Also so wird das dargestellt. Es ist so gefährlich, man kann da gar nicht mehr hergehen.
Ist das eine Straße?
Das ist hier die Innenstadt von Essen, die eben halt als sehr schlimm wahrgenommen wird. Und dann habe ich mir gedacht, also erstmal sehe ich diese Menschen nicht und ich habe natürlich auch ein anderes Verhältnis dazu, wo ich mich sicher fühle. Aber wenn man danach ginge, dass jemand mal einen anschreit, müsste ich eigentlich nie wieder mit Menschen mit Wohnung sprechen. Ich habe so viel Angriffe von Menschen mit Wohnung gehabt. Wenn wir jetzt hier auf die Weihnachtszeit gucken, nach der Weihnachtszeit kommt eins der schlimmsten Zeiten, nämlich Silvester, wo wohnende Menschen stark alkoholisiert auf der Straße unterwegs sind, einfach mal Menschen vor Kopf treten, einfach mal Böller auf schlafende, obdachlose Menschen werfen. Und das habe ich ständig erlebt. Und deswegen, wenn man dann sagt, man fühlt sich nicht sicher, dann würde ich eher sagen, wenn auf der Kettwiger ganz viele wohnende Menschen sind, dann würde ich mich vielleicht eher nicht sicher fühlen. Na, also es ist natürlich, gibt es das, aber man sollte auch nicht überdramatisieren, was man zwischendurch tut, wo dann die Vertreibung ansetzt, wo dann irgendwann mal die Städte sagen, so, wir vertreiben jetzt alle. Und wir machen seit Jahrzehnten Vertreibung, das kostet eine ganze Menge Geld und es ändert nichts. Es bringt keine Veränderung.
Es verlagert das Problem.
Genau. Ich habe mal von jemandem gesagt bekommen, da hat ein Polizist gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wohin ich die Menschen verdrängen soll. Also, weil das Problem, also in Anführungsstrichen Problem, ist ja immer noch da. Die Menschen können sich nicht auf den Mond schießen. Und es müssen auch Menschen zum Beispiel in die Stadt kommen, weil sie eben halt zu den Einrichtungen gehen oder so. Es bringt nichts, immer wieder zu vertreiben. Das wird immer das gleiche Ergebnis daraus kommen. Und deswegen sollten wir vielleicht mal einen anderen Weg gehen.
Über diesen Weg wollen wir gleich noch sprechen. Nochmal zu der Wut und dem Lautsein. Also es ist sozusagen auch sowas wie ein Abwehrmechanismus oder wie ein Bewältigungsmechanismus sozusagen.
Und als Mensch mit Wohnung muss man ja auch mal bedenken, in der Wohnung kann ich einfach mal wütend rumbrüllen, ich kann weinen, ich kann lachen. Auf der Straße habe ich keinen eigenen Raum. Da werden alle Emotionen von mir sofort wahrgenommen. Wenn ich als Mädchen auf der Straße mal gelacht habe, dann habe ich gesagt bekommen, mir geht's ja gar nicht so schlecht.
Wir haben die Frauen schon angesprochen in Obdachlosigkeit. Mhm. Sie haben das ein paar Mal auch schon getan. Ich will aber noch mal so ein bisschen genauer drauf schauen, weil die Situation ja für Frauen, ist schon angeklungen, viel, viel dramatischer ist. Und Sie haben auch gesagt, die sind nicht so sichtbar. Was heißt denn das? Also irgendwo müssen Frauen ja auch sein, wenn sie obdachlos sind. Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Zeit als Obdachlos?
Also es gibt Menschen oder Männer, die man Wohnungsfreier nennt, also die wirklich einen Blick dafür haben, wohnungslose Frauen anzusprechen und die dann als Samariter meinen, die Frau kann bei ihnen schlafen. Dann gibt es eben halt Frauen, die jetzt nicht irgendwie in Wohnungen flüchten, sondern die irgendwie mit einem Zelt außerhalb leben. Das habe ich auch schon öfters gesehen. Frauen sind oft Einzelgänger. Und Einzelgängerinnen ist natürlich ein großes Problem wegen Gewalt. Also unter meiner Brücke habe ich mit einer Gruppe zusammengelebt. Und klar, da ist der Brandanschlag passiert, als niemand da war. Aber ganz, ganz viele Angriffe auf mich konnten auch abgewehrt werden, weil ich meine Gruppe hatte, die mich geschützt hat.
Und das war aber eine Gruppe sozusagen gemischgeschlechtlich?
Nee, ne? Das waren Männer.
Oder, das waren Männer.
Ja. Okay. Also ich hatte eine Freundin, die zwischendurch immer unter der Brücke war. Aber ansonsten waren das alle Männer. Und ich bin bis heute diesen Männern sehr, sehr dankbar, dass ich ihnen 1000%ig vertrauen konnte.
Die Freundin, die Sie angesprochen haben, das war Ronja,
ja.
Die auch in Ihrem Buch eine große Rolle spielt. Ja. Und Sie beschreiben das als etwas, was eher untypisch ist. Sie sich wirklich in der Drogensucht auch Freundinnen waren und sich gegenseitig unterstützt haben. Ja. Wie sah diese Freundschaft aus?
Ja, dass der eine für den anderen gesorgt hat. Also es ist ja so, dass man auf der Straße auch mal krank wird. Und auf der Straße krank zu werden, ist nicht lustig. Da ist schon eine einfache Erkältung wirklich ein Problem. Aber zum Beispiel hatte ich auch mal die Grippe bekommen und konnte dann wirklich von der Matratze gar nicht mehr aufstehen. Da ging gar nichts mehr. Und Ronja hat dann dafür gesorgt, dass ich eben halt mit allem versorgt bin. Und Ronja selber hatte zum Schluss auch mal die Lungenentzündung gekriegt, ist fast gestorben damals. Und sie selber hätte keinen Krankenwagen gerufen, weil ins Krankenhaus als obdachloser Mensch, das vermeidet man so lange, wie es geht.
Warum?
Weil man im Krankenhaus nicht so nett behandelt wird. Ich möchte das jetzt nicht allen Krankenhäusern unterstellen. Das letzte Krankenhaus, wo ich drin war, das Bethesda Krankenhaus, das hat mir auch sehr geholfen. Aber ein anderes Krankenhaus, da habe ich einen Blinddarmdurchbruch gehabt und bin nach der Not-OP im Keller wach geworden.
Weil man sie nicht in die Patientenzimmer?
Genau, genau. Also es ist auch, dass man wieder weggeschickt wird oder wie in Hamburg, da hat man jetzt einen Mann auf dem Bett rausgeschoben und hat den Kältebus angerufen, der eine Stunde später kam und der sollte den mal abholen.
Hm. Sie hatten Ronja als Freundin, die dann sozusagen, ich sag mal, den Absprung geschafft hat, noch vor Ihnen. Und Sie sind auch immer noch befreundet?
Ja, immer noch. Ich habe sie letztens erst gesehen und das ist immer sehr besonders, weil wir kennen auch eine Person, die auch das Glück hatte, Freundin zu haben. Und da sind alle beide Freundinnen verstorben auf der Straße. Hm. Deswegen ist das immer was ganz Besonderes, wenn wir uns sehen.
Wir hören jetzt nochmal die Band Apolanta. Pahempi Toistan?
Pahempi Toistan, ja.
Schlimmer als die anderen, sagt genau, die Übersetzungs-App. Ja. Worum geht's in dem Lied?
Da geht's eigentlich um eine Beziehung, also Frau, Mann, und dass eben halt da immer wieder Stress entsteht. Und also ich würde es eigentlich als toxische Beziehung bezeichnen. Aber dieses Lied, ich weiß nicht, obwohl ich mit meiner Beziehung sehr glücklich bin und keinen Mann habe, der mich irgendwie unterdrücken möchte, sondern im Gegenteil, finde ich dieses Lied einfach total toll.
Dann hören wir es mal.
Ei, oh, eikä ollut kultaa.
Ja, hier im Studio sind die Köpfe ordentlich nach vorne und nach hinten gegangen zu den recht harten Sounds, die wir gerade gehört haben von Apulanta im Deutschlandfunk, die Zwischentöne hier. Und zu Gast heute Janita Maja Juvonen. Sie haben gesagt, dieses Lied bringt Ihnen richtig Energie?
Ja, absolut. Das ist mein Vorbereitungslied zu meinen Lesungen. Also Pahempi Toista, ja Lokin Pala Loki, sind die beiden Lieder, die ich vor jeder Lesung höre. Und notfalls, wenn ich nicht im Hotel bin, auch auf einem Parkplatz. Und dann wird laut mitgesungen und gedanced und danach bin ich bereit für die Lesung.
Ich habe es vorhin schon mal angesprochen und ich kenne das selber auch. Obdachlosigkeit, so im Alltag, die verdrängen viele Menschen. Ja. Also man sieht dann, wenn man rumgeht als jemand mit Wohnung, Menschen, die obdachlos sind, nicht, übersieht sie vielleicht, ignoriert sie. Warum glauben Sie, ist das so? Ist das Selbstschutz oder?
Manchmal ist es Überheblichkeit, weil Menschen glauben, ihnen würde das nicht passieren. Aber ich glaube, noch mehr hat es mit eigenen Ängsten zu tun. Wenn man sich mit diesem Thema mal auseinandersetzen würde, so mehr als jeder kann, keiner muss und alle und so weiter und so fort, dann würde man eben halt auch mitbekommen, dass es einen selber treffen kann. Und wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viel gesagt wird, selber dran schuld oder wenn du nur genügend manifestierst, dann wirst du auch Millionär und sowas. Und da passt das natürlich nicht so gut rein. Die Menschen wollen mehr Sicherheit und mehr Kontrolle haben und sich dann mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo Menschen sagen, wie schnell es geht, das möchte man dann nicht. Und dann geht man dem aus dem Weg.
Und dazu kommt vielleicht auch noch das, was Sie gesagt haben, das Lautsein bei Obdachlosen, das immer mal wieder auch vorkommt. Und dazu kommt natürlich vielleicht auch sowas wie Hygiene und dann einfach Gerüche, die da sind.
Und es gibt ja auch eine Hemmschwelle. Also ich merke das in meinen Schulbesuchen immer wieder, dass so 7-jährige Kinder keine Hemmschwellen haben. Hm. Die denken da auch noch ganz logisch. Die sagen, ja, dann gibt man denen eben halt ein Bett und ein Zuhause und gut. Und dann fängt das so mit 12, 13 fängt das an, dass dann diese Sprüche gesagt werden. Also ich werde dann zum Beispiel gefragt, warum bist du nicht zum Amt gegangen? Und dann habe ich auch mal gefragt, zu welchem Amt denn? Ja, zum Jobcenter. Ja, was bekomme ich denn da? Eine Arbeit, Geld und Wohnung. Und dann musste ich diesem Jungen erstmal erklären, der irgendwo in seinem Elternumkreis oder Umkreis diesen Satz bekommen hat, dass das ja ganz einfach ist, erstmal erklären, dass das überhaupt nicht stimmt. Dass wir kein Amt haben, das dir Arbeit, Geld und eine Wohnung gibt. Das gibt es in Deutschland nicht.
Sie sind ja zu Ämtern gegangen, durchaus, auch vor allen Dingen dann, als es darum ging, wieder in Wohnung zu kommen, aber auch vorher. Wie haben Sie denn die Amtsbesuche erlebt? Wie sieht das in der Realität aus?
Das habe ich als ständige Bedrohung wahrgenommen. Also zum Ersten, dass wenn man mal endlich irgendwie im Leistungsbezug war, dass man natürlich ständig diese Drohungen hatte, wenn du jetzt nicht so funktionierst und dann da bist, dann wird alles wieder gestrichen. Und in Obdachlosigkeit ist es nicht so einfach, eben halt diese Tagesstrukturen, wenn man beim Fahren ohne Ticket zur Polizei muss, dann hat man da auch erstmal ein bisschen länger gesessen oder ich hatte keinen Wecker, um wach zu werden, um eine gewisse Uhrzeit. Aber es war auch so, dass meine Alarmanlage irgendwann mal dazu gesorgt hat, dass sobald ein Mensch negative Schwingungen hatte, ich mich sofort weggeduckt habe. Also ich muss ja auf der Straße ganz schnell innerhalb einer Sekunde erkennen, ob ein Mensch mir negativ gegenüber ist oder positiv gegenüber eingestellt ist. Und das hat dafür gesorgt, dass selbst wenn Mitarbeiter mal einen schlechten Tag hatten, was übrigens obdachlose Menschen sehr viele haben, dass die dann eben halt bei mir diesen Fluchtinstinkt ausgelöst haben, dass ich mich schützen muss, dass ich aufpassen muss. Und wenn mir Unrecht getan wurde, wie zum Beispiel Papiere sind verschwunden, dann konnte ich machen, was ich wollte. Ich hatte einfach keine Lobby. Es hieß dann, ja, dann fliegst du eben halt raus. Und das Krasseste war, dass ich in Arbeit gebracht werden sollte. Ich, schwer drogenabhängig, 30 Kilo schwer und lebe auf der Straße, sollte in Arbeit gebracht werden. Und dann wurde ich immer wieder dahin bestellt, Und es wurde immer wieder gefragt, was hat sich an der Situation geändert? Und ich habe so gedacht, ja, sie wissen, dass sich nichts geändert hat. Und das hat bei mir eine große Angst vor Ämtern ausgelöst, weil ich konnte dem nicht gerecht werden und auch die Bearbeiterin, die tat mir eigentlich leid, weil sie wusste, sie kann das auch nicht erfüllen, was von ihr erwartet wird.
Weil sie gar nicht sozusagen helfen kann. Also genau, die Frage, was brauchen sie, braucht sie gar nicht zu stellen, weil sie das gar nicht geben kann.
Genau. Und sie hat eben halt auch selber gesagt, ich bin gar nicht vermittelbar für Arbeit. Und trotzdem bin ich dahin bestellt worden, um über meinen Arbeitsweg zu sprechen. Und das sind hochschwellige Sachen, die Energie einfach aus einem rausziehen, die man zum Überleben braucht. Und irgendwann mal ist diese Energie nicht mehr da und dann geht man auch nirgendwo mehr hin.
Ist das denn immer so oder gibt es auch Projekte, gibt es auch Ideen, wie man sowas niederschwelliger machen kann und anders machen kann?
Also es ist nicht immer so. Ich kenne übrigens auch Menschen auf der Straße, die arbeiten gehen. Also das gibt es auch. Und wir fangen ja jetzt in Deutschland an, wie in Finnland, ja, Housing First zu etablieren.
Also erstmal eine Wohnung?
Genau, eine Wohnung und dann kommt alles andere. Es gab früher das Stufenmodell, das heißt, man musste immer eine Stufe nach der anderen erklimmen. Also bei mir war das zum Beispiel ein Personalausweis irgendwie zu bekommen, danach clean zu werden.
Für den Personalausweis braucht man so eine Meldeadresse.
Genau, genau.
Da wird man dann als wohnungslos eingetragen, genau, genau. Aber hat so eine zentrale Meldeadresse. Mhm, ne?
Genau, genau. Und dann bekommt man einen vorläufigen Personalausweis. Wenn man Glück hat, auch den richtigen, bei mir gab es nie den richtigen, weil das kostet auch alles Geld. Und bei mir war dann der zweite Schritt, der verlangt wurde, clean zu werden. Ich habe aber auf der Straße gelebt und bei Entgiftungen jeden Tag anrufen, auch am Wochenende. Ich weiß nicht, wem aufgefallen ist, dass unter meiner Brücke der Telefonanschluss fehlte.
Also das heißt, man müsste für eine Entgiftung jeden Tag sich melden.
Genau, genau. Und wenn man also sich einen Tag nicht meldet, dann ist man an die Warteliste ganz unten gerutscht und zwei Tage war man raus. Und es ist eben halt sehr, sehr hochschwellig. Und bei Housing First wird gesagt, egal ob du süchtig bist oder nicht, du bekommst eine Wohnung und danach gucken wir, wie es weitergeht, was du brauchst und besonders, was du brauchst, nicht was der Sozialarbeitende meint, was du brauchst. Ich vergleiche das immer so mit einer Beinamputation. Man amputiert einem Menschen das Bein, setzt eine Prothese dran, den Sozialarbeitenden, und zieht das irgendwann mal weg. Dann kippt der Mensch um. Und das dürfen wir nicht, sondern wir müssen gucken, dass wir eine Krücke geben, die man, wenn man die nicht mehr braucht, auch wirklich selber wegstellt. Ich habe so eine Krücke in Belladonna gefunden, hier in Essen. Das ist ein Verein, der für drogengebrauchende Mädchen und Frauen arbeitet. Und da hatte ich eine Sozialarbeiterin, die zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, was brauchst du jetzt? Und dann konnte ich lernen zu fühlen, was brauche ich jetzt? Wie gehe ich mit Krisen um? Und irgendwann mal habe ich gesagt, war eine nette Zeit mit dir, aber jetzt bräuchte ich nicht mehr.
Dieses Housing First Modell, haben wir schon gesagt, in Finnland relativ erfolgreich eingesetzt. Ja. Und es hört sich ja nach etwas an, was wunderbar funktionieren könnte. Aber
ja, genau.
Wir haben ja einen wahnsinnigen Wohnungsmangel. Es ist ein Riesenproblem. Ja. Menschen finden keine Wohnung.
Ja.
Und dann kann es ja auch nicht Housing First geben.
Und das
eigentlich,
ist
oder?
Das ist nicht das einzige Problem. Ich habe mit vielen Housing First Programmen gesprochen. Das größere Problem ist an der Sache, in Finnland wird dieses Projekt bezahlt, komplett. Und hier in Deutschland immer nur zu teilen oder gar nicht. Das heißt, sie müssen gucken, wo die ihre Gelder herkriegen. Müssen Förderanträge stellen, wo ich gehört habe, dass das wirklich, also das ist eine Bürokratie, die braucht kein Mensch. Und das andere große Problem ist, warum zum Beispiel in Essen die Wartezeit ein Jahr beträgt, weil zu wenig Sozialarbeitende eingesetzt werden. Da wird gespart. Es wird ja eben im sozialen Bereich immer als erstes gespart. Und dann sind da anderthalb besetzte Stellen. Und so viele Menschen stehen auf der Liste und die können die Menschen nicht abarbeiten.
Also das heißt, multiple Probleme, warum das nicht funktioniert. Sie haben ja den Weg rausgeschafft aus der Obdachlosigkeit.
Ja.
Wir haben schon angesprochen, Belladonna, ein Verein, eine Sozialarbeiterin, die Ihnen geholfen hat.
Da hatte ich die Wohnung aber schon lange.
Da hatten Sie die Wohnung schon. Ja. Und auf die Wohnung wollte ich zu sprechen kommen, weil das ist ja auch nicht einfach so, wenn dann eine Wohnung da ist, dass dann automatisch alles okay ist. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch.
Genau, also ich habe sehr oft gesagt bekommen, wenn du erst eine Wohnung hast, dann ist alles gut. Nicht dann wird alles gut, sondern dann ist alles gut. Und das habe ich sehr verinnerlicht und dann habe ich durch Vitamin B eine Wohnung gekriegt, also nicht irgendwie durch eine Einrichtung. Dann war nicht alles gut. Zum Ersten, wenn die Person, die dir das vermietet, weiß, dass du vorher obdachlos warst, dann bekommst du meistens irgendwelche Bruchbuden. Also bei mir kam die Küchenwand Wand runter und die Wohnung war nicht wirklich bewohnbar. Auch so wissen die Menschen, die die Wohnung gehören, dass sie dann immer sagen, ja, muss wieder auf die Straße.
Ist doch besser als das, genau, was du vorher hattest.
Genau, ist doch besser als, nicht so. Nichts. Eben halt keine Ansprüche stellen. Ne? Ich hatte dann aber das Glück gehabt, dann später, dass ich wirklich über diese, also ich hatte mit der ersten Wohnung eine neutrale Meldeadresse. Weil diese postalische Meldeadresse für obdachlose Menschen kennt jede vermietende Person in der Stadt. Das ist also
Sozusagen wie so ein Postfach, genau, oder genau, so eine Briefkasten.
Also ist eine Einrichtung. Und dahin kommt das dann. Und die Menschen, die keine Wohnung haben, die erfahren große Diskriminierung am Wohnungsmarkt. Und dadurch, dass ich aber eine andere Wohnung hatte, die ich zwar nicht bewohnen konnte, hatte ich aber eine neutrale Meldeadresse. Und danach ging das dann weiter, dass ich eine Wohnung bekommen habe.
Und eine Wohnung, in der sie sich wohlfühlen?
Ja, was ein Zuhause ist.
Der nächste Song in den Zwischentönen kommt wieder von Elinora.
Silloin luulit, et tää on the end, mut ei ollut sun aika tulla osaksi vertaa. Päivät taittui eteenpäin, mut se takaraivoon jäi. Eikä me koskaan enää puhuttu siitä. Eihän leijonil oo kynelkänä vie, kun heikkoudetkin on vahvuuksia. Silmistä se tekee kipeää, kun elefantin painon alle jää, eikä kukaan muu sitä näe, vaik sut on luotu kantamaan nousemaan aina uudestaan. On pahoillani, en osannut lohduttaa, mut lupaan niin pysymään hiljaisuudessakin. Jos sä viitot, huomaa kukaan. Ja kun kupla puhkeaa, kaaosta ei voi kahlita. Kun tänään naamiot riisutaan ja koko
finnische Popstar Elinora mit Elefantin Paino, habe ich das richtig gesagt?
Elefantin Paino, ja.
Elefantin richtig. Paino. Worum geht's in dem Song?
Ich lese mal einen kurzen Textausschnitt vor. Es tut weh, unter dem Gewicht eines Elefanten zu stehen. Und niemand sonst sieht es, obwohl du dazu gebracht wurdest, dich umzudrehen, immer wieder aufzustehen. Es tut mir leid, dass ich mich nicht trösten konnte. Aber ich verspreche, es wird eines Tages einfacher werden. Es tut weh, unter dem Gewicht eines Elefanten zu stehen. Und niemand sonst sieht es. Und eines Tages wird diesem Elefanten Flügel auf seine Rücken wachsen, weit weg zu seinem anderen Ort fliegen. Wir es nicht haben.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Weihnachten und die Winterzeit so die typische Zeit sind, wo die Gesellschaft, wo sich Menschen für die Belange von Obdachlosen interessieren, wo viel über Kältebusse geredet wird in den Medien, ja, wo die Medien eben auch auf Obdachlosigkeit schauen. Ich würde gerne über das Thema Helfen sprechen, denn viele Menschen haben ja das Bedürfnis zu helfen, aber Plätzchen, die 15. Packung, bringt ja es einer Obdachlosen, einem Obdachlosen nicht. Wie funktioniert denn Helfen richtig?
Also ich werde öfters gefragt, was brauchen denn die Obdachlosen? Und dann sage ich einfach ein Kissen und dann werde ich dumm angeguckt und dann sage ich, ja, merkst du selbst. Ne? Also ich weiß natürlich nicht, was die alle brauchen, weil sie sind alle unterschiedlich und jeder braucht was anderes. Und deswegen ist es auch einfach wichtig zu fragen, den Menschen zu fragen, was brauchst du, wie kann ich dich gerade unterstützen? Ich selber habe zum Beispiel mal Kaffee gebracht bekommen und ich habe gar keinen Kaffee vertragen. Und außerdem, die Menschen bringen gerne das, was für sie einfach ist. Also wie zum Beispiel, wenn ich Kekse backe, Weihnachtskekse, dann backe ich noch ein paar mehr. Und das verurteile ich auch gar nicht. Oder man mag den Kaffee morgens und findet das toll und denkt sich auch immer, dann bringe ich dem, mach was Nettes. Aber in Deutschland wird viel Kaffee getrunken. Also ich hätte auch 22 am Tag kriegen können und da schlafe ich nicht mehr. Und somit ist es besser zu fragen, was jemand braucht. Außerdem, anhand einer eigenen Geschichte möchte ich das mal zeigen. Ich hatte am Hauptbahnhof jemanden, ich wusste, dass er obdachlos ist, an einer Bäckerei gesehen und habe ihn gefragt, ob ich ihm ein Frühstück ausgeben darf. Und da hat dieser Mann ganz stolz 5 Euro aus der Tasche gezogen, hat mich angestrahlt, hat gesagt, das ist wirklich lieb, aber das kann ich selber. Und das hat was mit Menschenwürde zu tun. Das ist total wichtig, dass diese Menschen eben halt nicht nur Almosen bekommen, die ihnen gegeben wird. Und wenn sie ablehnen, dann sind sie undankbar. Vielleicht brauchen sie es dann einfach nicht.
Also das heißt, eigene Hemmungen überwinden und Leute auch einfach ansprechen, fragen.
Ja.
Eine Frage, die sich viele Menschen stellen oder die häufig diskutiert wird, Geld geben oder nicht? Da gibt es ja viele Menschen, die sagen, nee, Geld gebe ich grundsätzlich nicht, weil dann kaufen die sich Alkohol, Drogen oder sonst was davon. Wie sieht's damit aus?
Also erstmal ist ja so der Gedanke, Geld gebe ich nicht, weil die nehmen alle Drogen. Das stimmt schon mal nicht. Außerdem möchte ich dazu sagen, dass ein Alkoholentzug auf der Straße nicht selten tödlich endet. Also nur weil eine Person kein Geld gibt, werden die Menschen jetzt nicht plötzlich clean und haben ein anderes Leben, sondern dass man selber sich sagt, wenn man es wirklich gar nicht möchte, dass man trotzdem hingeht und eben halt fragt. Aber man muss auch bedenken, Geld braucht man auch für andere Sachen auf der Straße, außer für Drogen. Schon alleine die Toilette. Jetzt kommen ganz viele und sagen, ja, aber Einrichtungen, da können die doch auf Toilette gehen. Zum Ersten sind Menschen auf der Straße oder ohne Wohnung nicht verpflichtet, ständig sich in Einrichtungen unsichtbar zu machen. Und zum Zweiten, diese Einrichtungen haben auch nicht immer auf. Also man braucht Geld, auch wenn man zum Beispiel selber ein Handy hat, um zu gucken, wie habe ich meine Termine, vielleicht um einen Vermieter anzurufen und solche Sachen. Also es gibt zig andere Sachen, warum man Geld braucht oder weil man sich einfach mal selbstbestimmt etwas kaufen möchte.
Immer wieder gibt es ja auch die Situation, dass da jemand auf der Straße liegt zum Beispiel und man als Passant nicht sich sicher ist, schläft die Person, geht's der gut, und dann diese Überforderung, ja, rufe ich jetzt einen Krankenwagen, gehe ich hin. Wie haben Sie das als Obdachlose erlebt, solche Situationen? Sind also Sie dann froh, wenn jemand checkt oder?
Nicht immer gewesen. Also erstmal muss ich sagen, dass ich den Tipp geben würde, wenn man jemanden weckt, dann an den Füßen, weil ich habe mal jemand ein blaues Auge geschlagen, weil ich dachte, dass ich angegriffen werde und ich am Oberkörper angefasst wurde und dann eben halt sofort in die Verteidigung gegangen bin. Und das andere ist eben halt, wenn mich ein Mensch weckt, wo ich gerade eben endlich in der Kälte eingeschlafen bin, dann war das nicht so nett. Und deswegen muss man das individuell entscheiden. Was ich aber immer an die Hand gebe, erstmal kein Kältebus rufen ohne das Okay des Menschen auf der Straße, weil sonst kommen die ganz oft umsonst. Und wenn man den Rettungsdienst ruft, nie dazu sagen, dass jemand obdachlos oder drogenkonsumierend ist.
Warum?
Die kommen entweder gar nicht oder deutlich langsamer. Und die Behandlung ist dann auch von vornherein ganz anders. Also das weiß ich auch von Sozialarbeitenden. Das ist nicht nur meine eigene Erfahrung gewesen, wo ich eben halt mal angerufen habe oder öfters auch mal angerufen habe. Es macht einfach was. Wenn jemand Hilfe braucht, dann ist es egal, ob die Person drogenkonsumierend oder wohnungslos ist, dann braucht sie Hilfe.
Aber kann nicht gerade bei Menschen, die Drogen konsumieren, die Information wichtig sein für den Rettungsdienst? Also wenn es um Überdosierung geht?
Ja, wenn es Überdosierung, also wenn man das jetzt sicher weiß, dass es eine Überdosierung ist, dann kann man das natürlich angeben. Mhm. Ne? Dann ist es ja der Grund, warum der Rettungswagen kommen soll. Aber ich bekomme das öfters mit, dass wenn irgendwie ein Mensch umgekippt ist oder so, sich verletzt hat, also gar nichts mit den Drogen zu tun hat, sondern einfach wirklich eine Situation ist, die aus anderen Gründen entstanden ist, dass dann als erstes angegeben wird, ja, der ist, der konsumiert bestimmt Drogen. Ne? Mhm. Wo dann auch wieder oft dieses Schubladendenken ist, wo man nicht so ganz sicher weiß, ob das überhaupt der Fall ist. Weil, wie Sie vorhin angesprochen haben, den Geruch eben hat dieses nicht gewaschen, das war bei mir zwischendurch auch eine Schutzhandlung, weil ich dachte, dann werden die sexuellen Übergriffe weniger. Hat nichts gebracht, aber bei mir ganz zum Schluss war es wirklich so, dass ich mich aufgegeben habe als Mensch. Und dann wäscht man sich nicht mehr. Also ich bin als Mensch jahrelang nicht mehr wahrgenommen worden, also auch nicht mehr behandelt worden als Mensch. Und irgendwann mal habe ich selber vergessen, dass ich ein Mensch bin.
Und wie sind Sie da wieder rausgekommen?
Ich hatte Glück gehabt, dass ich fast mein Bein verloren habe. Also ich bin ins Krankenhaus gekommen und mein rechtes Bein sollte amputiert werden. Nach der ersten OP bin ich dann in einem Einzelzimmer wach geworden. Ich war zu der Zeit nicht versichert, ich war nirgendwo gemeldet. Und dann hatten mir die Ärzte im Bethesda-Krankenhaus damals erklärt, dass sie mir das Einzelzimmer gegeben haben, weil sie wissen, dass sie anderen Mitpatienten, mit Menschen wie mir, nicht so nett umgehen und sie mich davor schützen wollen. Mhm. Und dann habe ich da gesessen und habe wirklich so gedacht, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die wollen mich vor denen schützen und nicht andersrum, weil das kannte ich nicht. Ja, und ein Arzt hat dann gesagt, dass er einen guten Draht hat, um mich ins Polamidonsprogramm zu bringen, also Substitution. Und für mich war immer klar, wenn ich da reingehe, dann möchte ich keine anderen Drogen konsumieren. Und es hat noch lange gedauert. Also es wird öfters gefragt, welcher Mensch und Mitwohnung hat dir da rausgeholfen? Wenn du reinkommst, bist du selber dran schuld. Wenn du rauskommst, hast du Glück gehabt.
Muss dir jemand geholfen haben.
Genau, das ist immer so. Und ich betone immer dabei, das war so der erste Schritt. Also die Schritte danach musste ich machen und alleine machen. Also der Mensch von der Straße muss unheimlich stark sein, um das zurückzuschaffen.
Das heißt, also Hilfe kann was bewirken, ja, wenn sie sozusagen ja, auf Augenhöhe passiert. Ja. Und jetzt hören wir den nächsten Song, wieder von Apolanta. nochmal die finnische Rockband Apulanta. Zum dritten Mal in der Sendung merkt Frau Yvonne, wie gern Sie diese Band haben.
Echt? Dachte ich nicht.
Hala?
Ja, Hala.
Hala. Was heißt das,
das
und was
heißt
verbinden Sie mit
Frost? Frost heißt das, ja, Frost. Und ich habe das Lied live gehört und Toni Virtanen, also der Sänger, der hat dieses Wort Hala so richtig rausgebrüllt. Und da habe ich mich so dahin erinnert, wie ich manchmal gerne in meiner Arbeit brüllen möchte, wenn dann mal wieder ein Mensch erfroren ist, mal wieder ein Mensch erstochen wurde, mal wieder ein Mensch eben halt angezündet wurde, weil die Gewalt gegen Menschen auf der Straße nimmt sehr zu. Und ja, irgendwie, es erschreckt immer sehr, aber passieren tut eben halt nichts. Und da meine ich jetzt gar nicht die Leute mit Wohnungen, sondern eben halt von der politischen Seite her.
Was glauben Sie, sollte und müsste denn da passieren?
Also erstmal natürlich der soziale Wohnungsbau, der muss viel mehr vorangetrieben werden. Dann, wenn man bedenkt, dass in Hamburg alleine so viel Leerstand ist, dass alle Menschen in Wohnungen untergebracht werden könnten, die auf der Straße leben, das ist schon krass, dass man da auch mal dran geht. Und das ist vielen Menschen nicht klar, dass auch Menschen in dem Mittelstand sich Mieten nicht mehr leisten können. Und das sind Sachen, die kann nur die Politik verändern. Oder zum Beispiel Housing First mehr Finanzen bereitstellen, damit dieses Programm auch wirklich funktionieren kann.
Nun leben wir ja in Zeiten sehr, sehr knapper Kassen. Es wird überall gespart. Ja. In der Kultur, Sie haben es angesprochen, sozialpolitisch. Ja. Da kann man dann ja auch sagen, da haben wir kein Geld für. Oder?
Ja, dann nimmt man die Vertreibungsgelder. Oder genauso wie wenn Menschen sagen, für die Ersatzfreiheitsstrafe, also wenn ich kein Ticket bezahle und dann eben halt kontrolliert werde. Ich habe auch wegen Fahren ohne Ticket im Gefängnis gesessen und bin per Haftbefehl gesucht worden und bin dann entlassen worden.
Also Sie meinen, dass diese Kosten, die im jetzigen System, im jetzigen Umgang mit Obdach und Wohnungslosigkeit entstehen, dass da gespart werden könnte?
Ja. Ja, so ein Tag in Haft für Ersatzfreiheitsstrafe, das kostet bis zu 200 Euro.
Und wie lange ist man in Haft dann?
Das ist unterschiedlich. Ich war zum Beispiel 3 Monate und dann bin ich entlassen worden und musste von einer Stadt 45 Kilometer zurück nach Essen fahren. Bei was bin ich erwischt worden? 3-mal dürfen Sie raten.
Sie sind ja laut, und das haben Sie auch gesagt, laut geworden gegen Ungerechtigkeiten, gegen Obdachlosigkeit, machen ganz, ganz viel, sind engagiert, eben mit Vorträgen, mit den Stadtführungen, in Schulen. Was sind denn noch so Projekte, an denen Sie arbeiten?
Also ich arbeite gerade an meinem 2. Buchprojekt und ich bin sehr viel angesprochen worden. Ich möchte ja auch immer mit den Menschen zusammenarbeiten und das mache ich auch über die Wohnungslosenstiftung, wo ganz viele Menschen sich selbst aktivieren. Und da habe ich dann öfters gesagt bekommen von Frauen, hör mal, ich würde hier eigentlich auch gerne was sagen, aber ich habe Angst. Also ich zum Beispiel, ich bekomme auch regelmäßig irgendwelche Hate-Nachrichten. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja einen Namen, den man kennt. Und dass ich Frauen und queeren Menschen die Möglichkeit gebe, etwas zu schreiben oder zu fotografieren, Gedichte, Fotos, Malereien, egal was, anonym oder mit einem Pseudonym zu veröffentlichen und ich dafür eben halt den Raum schaffe. Und deswegen suche ich gerade Frauen und queere Menschen, die da was zu sagen haben und die das dann in einem geschützten Rahmen tun können.
Jetzt ist es ja so, dass wir in einer Welt leben, die multiple Krisen erlebt.
Ja.
Klimawandel, wir haben den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg, wir haben den Nahen Osten. All das macht ja nicht optimistisch, auf die Gesamtlage zu gucken. Ja. Haben Sie denn trotzdem so ein bisschen den Gedanken, ja, im Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit tut sich was, dass Sie sagen, ja, da lohnt es sich weiter zu kämpfen?
Habe ich mal überlegt, aufzuhören damit? Das kann ich aber gar nicht. Also ich habe festgestellt, das geht nicht. Das ist meine Sache und die werde ich weitermachen. Aber ich merke auch, dass die Menschen mittlerweile sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen, weil ich glaube, dass es für sie einfach greifbarer und näher wird. Sie sagen es, wir haben so viel Krisen, dann sollten wir eigentlich näher zusammenrücken, anstatt immer weiter auseinanderzugehen. Und dazu gehört auch, damit meine ich jetzt nicht nur obdachlose Menschen, sondern dass wir einfach mehr die Lebensrealität des anderen verstehen lernen, anstatt darüber zu urteilen und den anderen dann auszuschließen.
Zum Schluss hören wir jetzt nochmal einen Song und einen Song auf Deutsch. Ausnahmsweise kommt von der Punkrock-Band Unantastbar aus Südtirol. Eine Band, um die es immer wieder Diskussionen gegeben hat wegen der Vergangenheit des Sänger Joggles. Er hat als 16-Jähriger mal Schlagzeug in einer Rechtsrock-Band gespielt. Die Band hat sich aber seitdem immer wieder klar gegen Extremismus positioniert. Sie haben den Song Gefangen herausgesucht. Warum?
Genau. Also erstmal habe ich wirklich überlegt, ob ich es machen soll wegen dieser Vorgeschichte und ich ganz sicher nicht irgendwie rechtes Gedankengut gut finde. Aber das Lied geht eben halt über Drogen und dass man diese auch wieder loslassen kann. Und ich möchte hier an drogengebrauchende Menschen etwas sagen. Es wird oft über Junkies gesprochen. Junkie, das Wort heißt Dreck, Abfall. Du bist der letzte Dreck im Sprachgebrauch der anderen Menschen. Ein Junkie, Müll, sogar in vielen Augen von anderen obdachlosen Menschen, die nicht suchterkrankt sind. Hier sage ich dir, nein, das bist du nicht. Du hast nur eine andere Bewältigungsstrategie. Die kannst du aber auch wieder loslassen und frei sein. Du bist ein Mensch, ja, ein sehr kranker, aber du bist ein Mensch und dir steht zu, als das gesehen und wahrgenommen zu werden. Du bist kein Junkie, du bist ein Mensch, der Substanzmittelmissbrauch betreibt. Ja, aber in erster Linie bist du ein Mensch.
Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch in den Zwischentönen, Frau Yvonne. Nächste Woche bei Joachim Scholl zu Gast die Schriftstellerin und Publizistin Mithu Sanyal, die sich in ihrer Arbeit mit Feminismus, Rassismus und Identitätspolitik beschäftigt. Die Zwischentöne sonntags 13.30 Uhr im Deutschlandfunk oder in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Paulus Müller. Schönen Tag Ihnen und guten Rutsch. Alles Gute, Frau Yvonne.
Danke.
Das kleine Stückchen Glück.